Ja, und damit auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, Chemnitz. Nee, hört man mich? Die Lautsprecher sind schon an, okay. Ich dachte, man. Sonst muss ich ein bisschen lauter sprechen, dann hört er mich auch. Also, nochmal, guten Morgen, Chemnitz. Schön, mal wieder hier zu sein. Ganz schön lange Zeit, dass wir uns nicht gesehen haben, zumindest nicht in echt. Schon wieder komisch, hier so vor auf einer Bühne zu stehen. Aber ja, genau, heute geht es mal ein bisschen um die Business-Sicht, mal weniger Technik-Vortrag von mir. Geht natürlich auch um Technik. Wir sind aber hier im Gesellschaftstrack gelandet. Und ich finde, als ich das gesehen habe, besser hätte das nicht passen können. Weil natürlich geht es heute ganz viel, wenn wir um Unternehmen sprechen, auch um eine gesellschaftliche Sicht von Open Source und Unternehmen. Und damit zuerst zu der Frage, warum wir diesen Vortrag eigentlich gemacht haben. Also wir, die uns nicht... Was bitte? Ich bin zu leise. Nicht zu hören? Test, 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 test. Hallo, hallo? Also mehr als das. Ich kann euch anbieten, dass ich versuche, die ganze Zeit laut zu sprechen. Dann müsst ihr mir dann Bescheid sagen. Ich kann die Technik nicht weiter beeinflussen als das, was ich gerade tue. Ja, oder ich gebe es mir genau. Passt auch. Mache ich hier Mute, damit es. So, dann hoffe ich, hört er mich jetzt besser. Ja, okay, super. Gut, also versuchen wir es nochmal. Dritter Versuch. Ne? Also, kurz zu uns. Wir bauen als Men's IT IT-Infrastrukturen. Dazu zählen sowohl größere Forschungsinstitute, HPC, Fraunhofer, Max-Planck-Institute. Zu unseren Kunden zählen eine Stahlhütte. Zu unseren Kunden zählen aber auch beispielsweise das Bundesland, über das wir gestern gesprochen haben, mit der Videokonferenzlösung. Denn dort sind wir im Rechenzentrum dafür zuständig, das neue Netzwerk zu planen und auch tatsächlich aufzubauen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe zwei Sichten. Einerseits natürlich die Innensicht eines Gesellschafters und Geschäftsführers, der ein Unternehmen aufgebaut hat und mit Open Source betreibt. Und natürlich auch ein bisschen die Außensicht der Kunden, wo wir die Infrastrukturen aufbauen und zu sehen, wie es bei denen läuft. Ich möchte heute gerne so ein bisschen die von euch auch mitnehmen, die vielleicht überlegen, selber zu gründen, die vielleicht überlegen, ihre Organisation, sei es ein Institut, sei es ein Unternehmen, mehr in Richtung Open Source zu shiften und so ein bisschen die Erfahrung mitzugeben. Denn das ist auch tatsächlich für mich Open Source, das ist der Wissenstransfer. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere von euch heute oder die ein oder andere von euch heute einiges mitnimmt, um vielleicht für sich so ein bisschen festzustellen, wie man tatsächlich mehr Open Source ins Unternehmen bringen kann. Kurz zu mir, normalerweise mache ich da ja, ach so, den Teil habe ich jetzt gerade vergessen. Das ist natürlich immer ganz wichtig, auch so als Learning für mich. In der Retrospektive, vieles von euch, von dem, was ich euch heute erzähle, wirkt irgendwie so straightforward. Aber glaubt mir, als ich damals das Unternehmen gegründet habe und da sind sehr, sehr viele Gegenwinde gewesen, als wir gesagt haben, wir legen uns auf Open Source fest, wir machen kein VMware, wir machen kein Hyper-V oder sowas. Glaubt mir, da sind viele, viele Gegenwinde gekommen von unserem Hardware-Partner, der gesagt hat, naja, wenn der Kunde X will, dann macht man halt, was der Kunde will. Also sich da wirklich auch zu fokussieren und zu sagen, nee, wir fokussieren uns mit unserer Energie auf Open Source. Da ist viel, viel, dass man manchmal auch wirklich einfach stur und stoisch sein musste und sich dagegen durchsetzen musste, was alle anderen gesagt haben an der Stelle. Und deswegen dieser Spruch, den ich sehr schön finde, weil aus heutiger Sicht nach 8 Jahren Unternehmen wirkt das Ganze so unglaublich straightforward, was wir gemacht haben. Aber ich kann euch sagen, es gab den ein oder anderen Moment, wo ich mit meiner Frau zusammen, die Mitgesellschafterin ist, abends da gesessen haben und uns gefragt haben, sind wir wirklich auf dem richtigen Track oder sollen wir nicht sozusagen beigeben und das machen, was alle anderen auch machen. So, kurz zu mir. Ich habe ursprünglich angefangen im Handwerk, also im elterlichen Handwerksbetrieb. Das ist sozusagen für meine Grundprägung noch ein bisschen wichtig. Das ist noch eine Welt, in der ich tatsächlich Sachen verkaufe und dann gehören sie dem anderen. Ne, das ist ja in der IT nicht mehr unbedingt so der Fall. Bin dann ins Studium der Elektrotechnik gegangen, was mit dem Handwerk nichts mehr zu tun hat, um es mal so zu formulieren. TU Berlin, Elektrotechnik, Informatik, die gleiche Fakultät, das prägt natürlich auch in der Wahl des Betriebssystems auf dem Laptop ein bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es wurde dann noch ein bisschen schlimmer. Ich bin dann zu Fraunhofer gegangen als Studio und habe dort ein HPC-Cluster mit betreut. Der war damals irgendwie so 3, 4 selbstgebastelte Server zusammen. Das war so um 2010 herum. Hat dann unser Unternehmen gegründet. Dieses Fraunhofer-Institut ist immer noch unser Kunde. Heute sind es 400 und ein paar zerquetscht. Also der größte Cluster, den wir betreuen mit über 400 Servern. Ihr seht also sozusagen auch da, es wirkt sozusagen rückblickend alles irgendwie sehr straight, aber war es definitiv tatsächlich nicht. Was ihr heute im Vortrag merken werdet an mehreren Stellen ist, ich habe eine gewisse Ambivalenz in mir. Auf der einen Seite ist da der Techniker Daniel, Open-Source-Anhänger und überzeugt davon. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Geschäftsführer eines Unternehmens und ich berate auch andere Unternehmen. Und ich habe an vielen Stellen den Punkt, dass ich sage, okay, da ist der Techniker Daniel in mir, der tut sich schwer. Aber der Geschäftsführer, der sagt, okay, ich kann deine Entscheidung durchaus verstehen. Und das werde ich euch an manchen Stellen auch ein bisschen zeigen, weil das ist für die Frage, kann ich mein Unternehmen in Richtung Open Source shiften, kann ich meine Organisation in Richtung Open Source shiften, an vielen, vielen Stellen eine aus meiner Sicht fatal unterbewertete Sichtweise, nämlich die Business-Sicht. Beispielsweise, kann ich mir das eigentlich leisten, das Ganze zu transformieren? Kommen wir mal ganz kurz eben nochmal, also ich habe zwei Parts, einerseits sozusagen den organisationsfinanziellen Betrachtungswinkel und dann den technischen Betrachtungswinkel. Eben hier nochmal ganz kurz, was ich zu unserer Unternehmensstruktur, ganz wichtig, die Menzel IT GmbH, und das möchte ich auch nochmal, wenn ihr so ein bisschen an Open-Source-Transformation denkt, wir sind auf der grünen Wiese gestartet. Da saß ein Nerd, ein Linuxer, saß da und hat gesagt, ich gründe ein Unternehmen. Ich hatte keine Altlasten, die wir sozusagen transformieren mussten. Wir haben uns damals einfach entschieden und haben gesagt, okay, wir sind sowieso im Bereich HPC unterwegs, ja, dann packen wir bei uns Linux auf die Rechner da drauf. Da gab es nichts groß an Software, die wir aus anderen Welten hätten übernehmen müssen. Und das große Problem, so als kleine IT-Klitsche, die man dann so hat aus Berlin, ist, wir bauen kritische Infrastruktur für viele aus, also mindestens für sie selber, teilweise auch tatsächlich richtig kritische Infrastruktur. Da ist ganz schnell NDA, da ist ganz schnell Geheimhaltungsvorschriften mit dabei. Das heißt also zu erzählen, bei wem wir Kunden sind, ist immer, oder wer unsere Kunden sind so herum, ist immer wahnsinnig schwierig. Also haben wir uns irgendwann entschieden, wir müssen ja auch ein bisschen Marketing machen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht erzählen dürfen, wo wir es machen, dann erzählen wir ganz viel, bei wem wir es machen. Und daraus ist tatsächlich am Ende des Tages unser YouTube-Kanal entstanden, wo wir einfach viele Sachen von dem, was wir machen, versuchen zu erzählen. Und das ist relativ gut angekommen und es ist, wie es dann halt auch so ist, kamen andere zu uns und haben gesagt, ey, könnt ihr auch Videos für uns machen? So, und jetzt ist nun mal ein IT-Unternehmen, das auch noch Videos produziert, relativ wenig glaubwürdig. Also ist daraus tatsächlich unsere Schwestergesellschaft, die 3,5 Medien, entstanden. Klassisches Videoproduktionsunternehmen. Da sich nun an der Stelle irgendwie zwei Unternehmen, die einem also die zwei Personen gehören, meiner Frau und mir, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also gibt es, das werdet ihr wahrscheinlich schon häufiger gesehen haben, einfach eine Holdingstruktur, JD Menzel Holding, Josephine und Daniel. Wenig überraschend, wir haben kein Venture Capital oder sowas drin, das ist tatsächlich, das Ding gehört meiner Frau und mir. Und es ist einfach eine Verwaltungsentität, die da drüber steht. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich, weil wir natürlich als ein IT-Unternehmen an mancher Stelle auch einen ganz, ganz anderen Blick haben als ein Videoschnittunternehmen und als ein Verwaltungsunternehmen. Und ich möchte gerne gleich sozusagen, auch wenn wir mal durch die einzelnen Aspekte durchgehen, mit euch mal so ein bisschen reflektieren, wie das als IT-Unternehmen ist, weil da ist es nämlich an manchen Stellen erheblich viel einfacher, und wie es als ein Nicht-IT-Unternehmen ist, mit Open Source umzugehen. So, wichtiger Punkt noch, der letzte Punkt für meine Betrachtungsweise, wir sind gerade als Menzel IT, wir sind projektorientiert. Ne? Das heißt, wenn da mal so ein Cluster, der kann mal durchaus, also so ein kleiner Cluster ist mal eben so 500.000 Euro, wenn man sich das so vorstellt, großer geht, wird sehr, sehr schnell siebenstellig. Da sind auch natürlich dann die Rechnungen größer, aber das heißt auf der anderen Seite auch, wir stellen dann teilweise nur alle 3 Monate eine Rechnung und in der restlichen Zeit müssen wir von dem leben, was wir in dieser Rechnung halt bekommen haben. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und das ist ein großer Unterschied, wenn ich sozusagen projektorientiert arbeite versus wenn ich jeden Monat reinbekomme. Und damit komme ich zu einem Begriff oder zwei Begriffen, die ich ganz kurz mal eben einführen möchte, die ich glaube nicht unbedingt allen bekannt sind, wenn sie nicht aus dem Businessbereich kommen. Das ist CapEx und OPEX. Capital Expenses und Operational Expenses. Ganz kurz für die, die es nicht kennen. Capital Expenses ist so ganz klar, so nach dem Motto, ich komme mit meinem Koffer an, gebe dir den und sag so nach dem Motto, gut, dafür kriege ich mein Haus, dafür kriege ich mein LKW. Also ich gehe einfach her und kaufe klassisch was. Dafür habe ich sozusagen, das sind Capital Expenses. Operational Expenses sind sozusagen sowas wie Miete, Stromkosten, also das, was ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt jeden Monat, jedes Jahr einfach vom Konto abgeht. Capital Expenses haben den großen, großen Vorteil, es gehört dann nach mir. Also wenn ich den LKW einmal gekauft habe, dann ist es mein LKW. Haben aber auch einen riesengroßen Nachteil, denn ich bin erstmal um die, was weiß ich, 100.000 Euro, die mich dieser LKW gekostet hat, ärmer. Ich habe weniger Liquidität. Wenn also auf einmal die Stromkosten steigen, die Spritpreise steigen oder sowas, dann habe ich ein Problem. Die Lösung ist ja für viele Unternehmen, sie versuchen halt CapEx in Richtung OPEX zu schieben. Das heißt beispielsweise, ich lease etwas. Und statt 100.000 Euro mit einem Mal, zahle ich dann jeden Monat, was weiß ich, 5.000 Euro an die Leasinggesellschaft. Zahle am Ende des Tages vielleicht mehr, aber ich habe sozusagen meine Liquidität geschont, so nennen das die Fachleute. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Blickwinkel. Und gerade sehr kapitalgetriebene Industrien und gerade auch Aktienunternehmen oder sowas, die sehr an Quartalsberichten denken, die hassen OPEX. Hassen CapEx, sorry. Warum? Na, die machen einfach so eine Kerbe. Die machen so eine Kerbe in die Liquidität des Quartals. Und auf einmal sitzen dann die Aktionäre oder die Öffentlichkeit da und sagen, wie scheiße habt ihr denn dieses Quartal gewirtschaftet? Das werden wir mal abbestrafen. Dass das vielleicht total sinnvoll war und dass so ein blöder LKW, um mal in dem Bild zu bleiben, wirklich eine sinnvolle Anschaffung war, ist vollkommen egal. Das heißt, gerade größere Unternehmen, das merkt man ganz, ganz viel, schieben halt alles in OPEX. Dass das am Ende des Tages in Summe, auf was das ich 2 oder 3 Jahre betrachte, teurer ist, ist da egal, weil es verschwimmt sozusagen so im Kontinuum der Geldausgaben da drin. Und das ist für die Betrachtung von Open Source und der Wirtschaft, die auch dahinter steht, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Da werden wir gleich an mehreren Stellen nochmal drauf zurückkommen. Und damit komme ich dann auch mal tatsächlich ein bisschen in Richtung Open Source und als Stellvertreter davon Linux. In der Wissenschaft und Forschung, es ist relativ einfach, HPC-Cluster, die größten 500 HPC-Cluster finden sich in der Top 500 wieder und die Top 500 wird sozusagen jedes Jahr, halbe Jahr wird die quasi neu ausgezählt. Und es gibt eine Liste, top500.org, und da kann ich mir die wesentlichsten Statistiken raussuchen, unter anderem halt, welche Betriebssysteme darauf laufen. Und das habe ich mal tatsächlich über die Zeit hinweg gemacht. Spoiler Alert, Linux ist orange. Blau ist nicht Windows, blau ist Unix. Windows ist das kleine rosane Zipfelchen, was da durch die Gegend läuft. Jeder, der von euch im HPC unterwegs ist, weiß, Windows spielt gerade in größeren Umgebungen da absolut gar keine Bedeutung. Mittlerweile sind 100% irgendwie Linux, die da drauf laufen. Und das merkt man auch tatsächlich. Also selbst die Closed-Source-Software wie so ein MATLAB oder so ein ANSYS oder so ein Siemens Starview oder sowas, die laufen alle unter Linux. Und zwar im Wesentlichen ohne zu meckern. Da können wir also schon sagen, ist viel in Linux-Hand. Frage ist, warum? Naja, ihr kennt euch doch, oder die meisten von euch werden doch sicherlich die 4 Freiheiten kennen, zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten, zu verbessern. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, es gibt nur eine davon, die wichtig ist, die. Und das ist bitter, aber es ist wahr. Der Rest interessiert doch nicht im wissenschaftlichen Umfeld. Ein ganz kleinen Teil der Leute, die was zurückgeben, sicherlich. Aber der Großteil der Leute profitiert davon, weil sie es kostenlos machen. Das merken wir bei sowas wie Red Hat? Ach, nee. Nehmen wir lieber Rocky oder CentOS. Und es ist jetzt natürlich einfach, wissenschaftliche Institute dafür zu blamen. Aber das Problem ist erheblich komplexer, als es im ersten Moment scheint. Denn wie funktioniert Wissenschaft an der Stelle? Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin geht zum BMWF, geht zum BMWI, stellt einen Antrag für irgendein Projekt und kriegt eine Summe bewilligt. Und wenn wir dann gefragt werden, so nach dem Motto, ey, Mensch, ist schön, dass ihr da seid, wir brauchen einen HPC-Cluster, dann ist die Frage, was rechnet ihr denn drauf? Ja, meinetwegen, sag jetzt mal ANSYS oder sowas oder OpenFOAM, super. Wie viele Nodes wollten ihr haben? Dann ist meistens so Papierraschel. Also, wir haben 650.000 Euro bewilligt bekommen, 100.000 haben wir verplant, wir haben 550.000 übrig, wie viele Nodes kriegst du dafür da rein? So, und dann gibt es einmal 550.000 Euro und danach nichts mehr. Das führt dazu, dass wir, wenn wir Cluster aufbauen, regelmäßig 12, 24 oder 36 Monate Support upfront bezahlt bekommen, im Server mit dabei. Weil es einfach sozusagen, es gibt einmal eine Summe und danach nie wieder was. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich kaufe mir so eine Subscription und die läuft mir nach 36 Monaten aus und ich kann mein Betriebssystem dann kaum noch oder gar nicht mehr benutzen, dann habe ich ein Problem. Und an der Stelle muss ich sagen, das ist der Punkt, warum ich sage, es klingt so einfach, das einfach nur in Richtung der wissenschaftlichen Institute zu schicken und die dann zu blamen. Aber wenn nach 36 Monaten oder wenn nach diesem einen Auszahlen kein Geld mehr da ist, was sollen sie denn an der Stelle machen? Da müssen wir uns in der Open-Source-Szene auch ein Stückchen an die eigene Nase fassen und sagen, unsere Subscription-Modelle funktionieren vielleicht nicht so, dass wir uns da selber einen Gefallen mit tun. Gehen wir mal in die Wirtschaft und in den öffentlichen Dienst, die ich mal zusammengefasst habe. Artikel von 2015, alle DAX 30 Firmen nutzen Open Source. Das klingt wunderbar. finde ich aber ein bisschen fehl dargestellt. Weil was heißt das denn? Naja, alle 30 haben mindestens irgendwo ein Apache 2 am Laufen. Das war's. Das heißt nicht, dass da ein Signifikanthalter, da ist irgendwo kreucht und fleucht da irgendwas mit Open Source rum. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die im Schnitt haben, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass da mindestens 10.000 Leute bei so einem DAX-Unternehmen arbeiten, ja, überrascht mich jetzt nicht, dass da irgendwo ein Apache 2 oder sowas rumläuft. Also am Ende des Tages, ich finde, diese Sache sagt gar nichts aus. Aber die Frage ist ja, also die Wahrnehmung, die ich habe und ich glaube auch viele von euch teilen, ist, wirklich groß ist der Anteil nicht. Und die Frage ist ja, warum? Und dann kommen wir zu diesem feinen Ding. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat. Das ist der Gartner Magic Quadrant. Bringt Gartner jedes Jahr für die verschiedensten Sachen raus. Und da werden unter anderem halt, also da wird gesagt so nach dem Motto, wer ist halt wie gut, in welcher Branche ist absichtlich gepixelt, damit es dann nicht Stress gibt. Ist ja jetzt für Firewall-Leute. Und oben rechts gibt es die Leader. So, und jetzt versetzt euch doch mal ganz kurz bitte in die Position eines CIOs, eines CTOs in einem Unternehmen, das gerade gehackt worden ist. Gibt ja da in letzter Zeit genug Beispiele, die man sich da rauspicken könnte. Und jetzt seid ihr gerade gehackt worden. Und jetzt geht ihr her und habt oben aus dem Gartner Quadrant einen der Leader rausgepickt. Also habt ihr bei euch installiert. Was könnt ihr dann machen gegenüber CIO, gegenüber CEO, gegenüber euren Aktionären? Ihr könnt sagen, ja, ich habe ja auch schon den Besten genommen. Was soll ich denn noch mehr machen? Ich habe doch schon das Beste genommen, was auf dem Markt ist. Wie genau das zustande kommt, das ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Magic und gib uns ganz, ganz viel Geld dafür, dass wir dir eine Hochglanzfolie dafür geben, wie wir uns das zusammengezaubert haben. Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Analyse, sage ich mal ganz böse ausgedrückt. Aber der CIO oder der CTO, der in dem Moment im Kreuzfeuer steht, der kann sagen, ey, ich habe doch schon das Beste genommen, was es auf dem Markt gibt. Jetzt versetzt euch mal bitte in die Lage dieses verantwortlichen CTO, dieses verantwortlichen CIO und ihr habt stattdessen eine Linux-Lösung genommen, die nicht da oben ist. Was passiert dann als nächstes? Euer Kopf rollt. Und aus diesem Grund gibt es schon seit 20 Jahren oder 30 den Spruch, no one got ever fired for buying Microsoft, for buying IBM, for buying Cisco. Es ist am Ende des Tages eine persönliche Absicherung. Natürlich ist da auch ganz viel Berater mit dabei, da ist ganz viel, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Lobbyismus mit dabei und so weiter und so fort. Aber es ist erstmal sozusagen, wir betrachten immer Unternehmen als so eine homogene Struktur, aber da drin sind einzelne Menschen, die sich auch absichern wollen. Und das führt dazu, dass alle sozusagen gegen diese Leader, in Anführungsstrichen, konvergieren und die halt nutzen. Open Source als Ideologie findet da erstmal keinen Platz. Auch wenn, und das hat ja zum Beispiel der Vortrag gestern gezeigt, natürlich im Hintergrund und im Untergrund ganz, ganz viel passiert und auch immer mehr die wirtschaftlichen Vorteile von Open Source entdecken. Darauf gehe ich später nochmal ein. Aber erstmal geht es hier tatsächlich um die individuelle Absicherung. Das ist der erste Punkt dafür. Der zweite Punkt, warum wir in Wissenschaft oder in Wirtschaft und öffentlicher Dienst wenig Open Source sehen, ist so ein bisschen so ein historischer und es gibt ja diesen Spruch von Henry Ford, you don't want a perfect solution, you want a working solution. Und ich möchte euch mal gerne ein Beispiel vorstellen. Wir haben im Unternehmen eine CNC-Fräse mit USB-Anschluss, was sehr wichtig ist an der Stelle. Diese CNC-Fräse, benutzt man für Studiobau und so weiter und so fort, diese CNC-Fräse kriege ich nicht ohne weiteres an Linux-CNC oder ähnliches angebunden. Das ist relativ aufwendig. Es gibt Software, die läuft unter Windows. Und damit Spoiler Alert, wir haben einen Windows-Rechner in der Firma und das ist genau der, der die Fräse steuert. Und die Software da drauf und die Windows-Lizenz zusammen sind ungefähr, sagen wir mal einfach, 200, 250 Euro, die mich die einmalig gekostet haben. Die Selbstkosten bei uns im Unternehmen liegen bei ungefähr 100 bis 220 Euro die Stunde. Selbstkosten sind im Prinzip die Kosten, die mich ein Admin pro Stunde kostet, inklusive Gehalt, Steuern, Verwaltung und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt also, und jetzt gehe ich ganz bewusst in die Rolle des Geschäftsführers, sage, wenn ich mehr als 2 Stunden darin investieren muss, meinen Admin auf dieses Problem zu setzen, das mit Linux CSC anzubinden, habe ich operativ ein Minus gemacht. Ich habe Geld verloren. Es ist günstiger für mich, auf Windows und diese Spezialsoftware zu setzen, als eine eigene Lösung zu bauen. Und das skaliert jetzt mal bitte hoch. Das skaliert das mal bitte hoch auf ein riesengroßes Unternehmen, das seine Business Intelligence Lösung seit Jahrzehnten mit Excel macht und alles da drin in Excel oder anderen Programmen halt laufen hat. Skaliert das mal bitte hoch auf Fachverfahren. Im Zuge von Linux ist das ja ganz viel aufgefallen, dass die ganzen Fachverfahren alle unter Windows programmiert sind. Und es ist ja nicht so, ich lese immer wieder, naja, heute will man das ja alles web-based machen und nicht mehr halt irgendwie mit so einem Fat-Client. Da ist ja das Betriebssystem auch egal. Ja, stimmt. Aber wir programmieren das Zeug doch gerade nicht neu, sondern wir haben Programme, die seit 15 Jahren laufen, natürlich immer wieder kontinuierlich fortentwickelt werden, aber wir müssten den ganzen Quack ja komplett neu programmieren. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn man so mal einmal so ein bisschen unter die Oberfläche geguckt hat, dann sieht man, wie viel Aufwand ist, gerade bei Fachverfahren. Da setze ich ja nicht nur einfach einen Coder da dran, sondern ich muss ja auch noch Leute haben, die das inhaltlich verstehen. Wer von euch kennt die gesamten Rechtsgrundlagen für, was weiß ich, Kindergeld oder ARG 1 oder was auch immer. Ich kann doch nicht aufhören, auf einmal ein Jahr lang Kindergeld auszuzahlen, weil ich sage so, ja, wir schreiben die Software gerade neu. Ne, also das muss man halt auch so ein bisschen halt im Hinterkopf behalten, ne, dass da halt einfach Monolithen sind und dass da halt einfach alte Software ist, die ich halt einfach transformieren muss. Es muss passieren, aber es ist auch eine gewisse Zeit, die wir dem Ganzen auch einräumen müssen und sich einfach als Entwickler hinzustellen und als Open Sourceler hinzustellen, zu sagen, so meine Güte, so würde man das heute nicht mehr machen. Finde ich auch ein ganz kleines bisschen unfair an der Stelle, das muss ich ganz klar sagen. Und da ist eine ganz große Ambivalenz in mir. Die eine Seite sozusagen der Techie, der sagt, ja klar, ich finde es cool, wenn wir mehr Open Source hätten. Und auf der anderen Seite ganz klar in mir der Geschäftsführer, der sagt, ich verstehe aber einen Verantwortlichen einer solchen Organisation, wenn er sagt, dafür haben wir gerade gar nicht das Geld. Der dritte Punkt, der natürlich irgendwo so ein bisschen auch mit Open Source immer einherschwebt, sei er denn nun berechtigt oder nicht berechtigt, ist hier dieses berühmte XKCD-Bild, ne? Die Abhängigkeiten an der Stelle. Ne? Log4j hat es uns ja vor ein paar Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile her, relativ eindrücklich gezeigt. Es gibt dort sozusagen ja ganz, ganz viele Abhängigkeiten, die keiner genau sieht. Und da bin ich natürlich, wenn ich darauf setze, auch von abhängig. So, und jetzt kommt natürlich der berechtigte Einwand, wenn ich sage, na okay, ne, das spricht alles dafür, dass ich halt auch Closed-Source-Software nutze. Dann ist natürlich der berechtigte Einwand, dann unterstützt doch Open Source. Mach doch, dann unterstützt das System doch, es lebt doch davon, dass wir unterstützen. Und dann sage ich wiederum ganz klar als Geschäftsführer, das ist gar nicht so einfach. Und es gibt da mehrere Punkte für. Die erste Sache ist die Sache mit der Beteiligung, also quasi Code schreiben. Das Wichtigste an so einem Programm. Ihr wollt nicht, dass ich als Ingenieur Code schreibe, glaubt mir. Das wollt ihr einfach. Ihr wollt funktionierenden Code. Ihr wollt nicht, dass so ein Elektrotechniker wie ich sich da hinsetzt und irgendwas codet. Und das sage ich jetzt als ITler. Das sage ich, und jetzt gehe ich mal in die Rolle des Geschäftsführers als einer Videoproduktionsgesellschaft oder einer Verwaltungsgesellschaft. Ich will, dass das Zeug funktioniert. Ich habe doch gar keine Ahnung, was unter der Oberfläche funktioniert. Also die Beteiligung ist gar nicht so trivial. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, es hilft dir Programm schon, wenn du die Hilfeseiten übersetzt. Aber sei mir doch mal bitte ehrlich bei einem Desktop-Programm. Wenn ich die Hilfeseite aufmache, dann ist da schon was schiefgelaufen, weil ich sollte ein Programm eigentlich in der Regel ohne Hilfeseite bedienen können. Und es ist ja halt auch einfach, der wesentliche Teil ist ja im Code des Programmes und nicht in der Hilfeseite. Also das ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment scheint. Also, zweites Argument, gut, dann spende doch. Auch nicht ganz so einfach. Warum? Nicht jede Geldtransaktion ist eine Spende. Vereinfacht ausgedrückt, ich breche das jetzt mal ganz, ganz krass runter. Ich kann eigentlich nur an Vereine spenden. Erstens, wenn wir hier an dieses kleine Plugin denken aus dem XKCD-Comic, ich weiß doch gar nicht, wer dahinter steckt. Ich habe keine IBAN von dem oder PayPal-Adresse oder so, wo ich Geld hinschicken könnte. Und missversteht mich bitte nicht. Ich bin absolut dafür, dass jeder, der was entwickelt und einen Teil dazu beiträgt zur Wirtschaft, auch seinen Fair Share dafür bekommen soll. Ich bin absolut dafür. Nur mit der Spende, das ist gar nicht so einfach. Erstens die Leute zu finden und zweitens was zu machen, sozusagen, also irgendwie einen Gegenwert zu bekommen, eine Spendenbescheinigung oder sowas. Das ist gar nicht so trivial. Wer das lustigerweise aus meiner Sicht sehr, sehr gut macht, sind unter anderem hier zufälligerweise die Linux-Tage. Denn die haben das Business-Ticket. Das ist im Prinzip so ein bisschen Hack the System. Das finde ich mega geil. Wir sind als Sponsor aufgetreten, aber wer jetzt nicht sagt, dass er bereit ist, sozusagen diesen vierstelligen Betrag als Sponsor zu spenden, der kann sich für 100 Euro netto, also 19 Euro brutto, ein Business-Ticket holen. Kein Finanzamt dieser Welt wird mit euch jemals argumentieren, weil ihr habt im Prinzip eine Leistung bekommen und ihr habt dafür Geld gegeben. Ihr habt eine Rechnung bekommen, ich glaube, der In-Chemnitz e.V. ist das, der die Rechnung dann ausstellt. Ihr habt eine Rechnung bekommen, das wird abgelegt, fein. Das funktioniert. Funktioniert aber natürlich nur im begrenzten Maße, wenn ich wiederum einen Verein oder ähnliche Organisation dahinter habe, der in der Lage ist, mir eine Rechnung zu stellen. Was machen also in der Not viele organisierte Entwickler? Naja, sie führen eine Art Freemium-Modell ein. Hier mal ein Beispiel von Open Project und dem LDAP Account Manager. Zwei Softwares, die wir sehr, sehr gerne benutzen und für die wir auch beide gerne Geld ausgeben. Was ist das Freemium-Modell an der Stelle? Naja, der Kern von der Software ist halt unter Open Source und es gibt halt zusätzliche Plugins oder Features, die nicht mehr unter Open Source Lizenz sind und für die ich halt Geld bezahlen muss. Dadurch finanziert sich dann der Entwickler. Meistens ist das sowas wie beispielsweise eine LDAP-Anbindung oder sowas. Das ist beim LDAP-Account-Manager natürlich nicht, weil der würde sonst relativ sinnfrei sein ohne LDAP-Anbindung, aber häufig ist es sowas wie eine LDAP-Anbindung, weil die Argumentation ist, naja, LDAP brauchen halt vor allen Dingen halt Firmen und ähnliche Organisationen, die haben halt sicherlich auch 3,50 Euro dafür übrig, das zu bezahlen. Also habe ich sozusagen die LDAP-Anbindung. Das hat aus meiner Sicht aber auch sehr, sehr problematische Aspekte. Ich kann es total verstehen, dass man den Weg geht, aber es hat problematische Aspekte. Der erste ist, rein aus der Lehre ist es kein Open Source mehr. Wenn ich sozusagen nur noch den Kern Open Source anbiete, aber die Add-ons, dann ist es halt kein Open Source Software mehr. Das zweite ist, es ist am Ende des Tages Miete. Es ist am Ende des Tages Miete. Und ich finde, solch Bestellformulare, wie sie hier sind, tatsächlich schon fast irreführende Werbung. Ich kaufe nichts. Ich kaufe da nichts, sondern da steht ja ganz klar drüber, ich zahle etwas pro Jahr. Und das ist ja ein Shift, den wir auch ganz, ganz stark insgesamt in der Softwarebranche merken. Ne, früher habe ich halt einmal 299 Euro ausgegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei meinem Vater noch gearbeitet habe, da hat er ganz viel mit CorelDRAW gemacht. Und dann haben wir die CorelDRAW-CD gekauft, ne, die haben wir dann eingelegt, da haben wir die neue Version, da haben wir einmal 299 Euro oder damals noch 299 Mark gekauft. Heute gibt es dann sozusagen das Abo-Modell, heute nur 14,95 im Monat. Wirkt natürlich erheblich günstiger. Es ist absolut klar. Es sei denn, ich mache mal die Mathematik oder mach mir mal einen Graphen auf und gucke mir das halt über 12, 24 oder 36 Monate an. Und dann stelle ich ganz schnell fest, dass ich doch erheblich teurer geworden bin. Erheblich teurer. Weil mit der Kaufversion konnte ich mich entscheiden, das Ding so lange zu betreiben, wie ich es betreiben wollte. Also bei mir, wenn ich dann darauf verzichtet habe, die neue Version zu kaufen, dann konnte ich das auch noch 10, 15 Jahren noch benutzen, sofern ich jetzt noch ein Betriebssystem habe, das das zum Laufen bringt. Und es gibt noch ein viel größeres Problem. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das Thema CapEx und OpEx, auf die ich gesprochen habe. Aus der Perspektive eines Unternehmens, das projektgetrieben ist. Wenn ich nach 36 oder 38 oder 40 Monaten persönlich in Liquiditätsengpass komme, kann ich diese Software nicht mehr betreiben. Ich kann beispielsweise keine LDAP-Anbindung mehr machen. Also für mich eventuell wesentliche kritische Software fällt für mich weg. Ich hänge an der Nadel des Entwicklers. Ich muss jedes Mal, jeden Monat oder jedes Jahr quasi neu dafür bezahlen. Kann ich das nicht mehr, habe ich Pech gehabt. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Vor allen Dingen halt auch, weil sich aus meiner Sicht damit Open Source die USP, die es hat, an vielen Stellen kaputt macht. Weil ich, und jetzt stelle ich mich wieder ganz bewusst in die Rolle des Geschäftsführers, warum soll ich denn nicht die 0815 Closed Source Cloud Software nehmen, sondern auf eine Open Source Lösung gehen? Klar, jetzt könnte man noch argumentieren, das kannst du dir in der Regel noch on-premises installieren, in deiner eigenen Hardware und so weiter und so fort. Der Security-Aspekt spielt eine Rolle. Aber rein aus einer fiskalischen Sicht heraus verliere ich da den Fokus. Wiederum, nochmal, es ist mir wichtig, ich finde es richtig, dass die Leute, die etwas entwickeln, auch ihren Fair Share bekommen. Die sollen ihr Gehalt bekommen. Aber dieses Modell ist an der Stelle, sorry der Ausdrucksweise, ist Kacke für mich. Das ist als Unternehmen einfach für mich hochgradig problematisch. Begründet wird das, und das finde ich das zweite Ding, ganz häufig mit, naja, du kriegst ja dann auch noch neue Features. Was ist, wenn ich die nicht will? Also ich finde dieses Vermatschen von, wir haben früher Security-Updates und Feature-Upgrades bekommen, das ist ja alles nur noch eines. Wenn ich meine x-beliebige Software heute updaten will, und das betrifft fast alle, Bug X gefixt, neues Feature Y eingeführt, Bug Z gefixt, vielleicht will ich die neuen Features gar nicht. Na, und da ist ganz viel, das sozusagen, das muss natürlich gemacht werden, weil sonst kann ich nicht begründen, dass du kontinuierlich bezahlen musst. Aber das finde ich aus vielerlei Hinsicht wahnsinnig problematisch. Und das machen ganz viele. Aber, und das finde ich sehr gut, nicht alle. Das hier ist tatsächlich von Beispiel von Agorum. Die machen Dokumentenmanagementsystem. Da gibt es einen Lizenzkauf. da zahle ich einmal eine Summe X, was weiß ich, 10.000 Euro, 12.000 Euro für die Software, je nachdem, wie viel Seats ich habe. Und dafür kann ich dann diese Software bei mir on-premises so lange benutzen, wie ich sie möchte. So, und dafür gibt es dann vielleicht keine neuen Features oder sowas, die ich mit dabei habe. Aber ich habe erstmal die Software gekauft, ich habe diesen LKW gekauft, ich habe den Geldkoffer dafür übergeben und es ist an der Stelle dann tatsächlich meines. Also aus rein aus Geschäftsführersicht muss ich sagen, ist das Modell, wo sich das gerade hin entwickelt mit Open Source, sehr, sehr schwierig. Auch wenn ich verstehe, dass man Geld verdienen muss. Und die Frage ist sozusagen, ja, was machen wir daraus? Und so leid es mir tut, ich habe keine Lösung dafür. Ich wünschte, ich hätte eine. Es ist verdammt schwierig. Da ist die Ambivalenz zwischen dem Geschäftsführer, der für sein Unternehmen zuständig ist, und dem Open-Sourcer bei Hart, der sagt, naja, ich verstehe es auch. Es gibt dort gerade keine faire Lösung. Es gibt dort keine schöne Lösung, gerade aus meiner Sicht. Die Lizenzkauf hat natürlich, wie gesagt, auch seine Nachteile, weil ich halt erstmal einen großen Batzen Geld los bin. Das ist alles schwierig. Und ich verstehe auch Unternehmen und Organisationen, die diesen Freemium-Weg gehen. Aber es geht hier um Open-Source im Unternehmen. Und aus der Sicht muss ich sagen, berechtigt aus meiner Sicht, und damit werde ich mir wahrscheinlich nicht nur Freunde machen, berechtigt, dass einige Unternehmen, die sich Open Source in die Windscheibe klatschen, nicht mehr Open Source bei sich draufzuschreiben. Weil es ist keine Open Source mehr an der Stelle. Ja, und damit komme ich auch zum zweiten Part, nachdem wir sozusagen mal den finanziellen Teil betrachtet haben. Funktioniert Open Source eigentlich technisch im Unternehmen? HPC habe ich ja eben gezeigt, ne? Die Welt zeigt, es funktioniert. Und wenn wir uns so hier Screenshots angucken, schon von 2019, Azure hat sich geöffnet für Linux. Ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis die pari waren, also 50% der Maschinen und Container darauf unter Linux liefen. Das spricht ja auch eine eindeutige Sprache. Also da ist viel was passiert und gerade so im infrastrukturellen Bereich, ja, ist Linux funktioniert. Katze aus meinem Team hat ja gestern zum Thema Linux auf dem Switch einen Vortrag gemacht. Ne, das funktioniert auch wunderbar. Also gerade Server, Switches, Infrastruktur, alles kein Problem. Da wissen wir alles. Alles, was irgendwie eine Konsole hat, funktioniert mit Open Source, insbesondere mit Linux, einwandfrei. Und auch BSD und Ähnlichem. Aber jetzt gehen wir mal eine Stufe höher. Gehen wir mal auf den berühmt-berüchtigten Desktop. Ich habe ja eben von unserer Fräse gesprochen. Reden wir mal über CAD und CAM, also Computer Aided Design und Computer Aided Manufacturing. Das ist FreeCAD, freie CAD-Software. Funktioniert, kann ich schöne Sachen mitmachen. Aber wenn ihr mal Fusion 360 gesehen habt oder SolidWorks, das ist ein Pappspielzeug dagegen. Ja. Was bitte? Also, Das ist für Leute, die das ernsthaft benutzen, ist Fusion 360, SolidWorks, da ist FreeCAD nicht ansatzweise kann die Features nutzen. Nächstes Beispiel, Buchhaltung. Wir haben früher sehr viel selber gemacht, wir haben das mit Kivitendo gemacht. Kivitendo kann erheblich mehr als eine Buchhaltung, wir haben damit Rechnungen erstellt und so weiter und so fort. Funktioniert. Wir sind dann größer geworden und wir haben dann die Buchhaltung abgegeben. Wir haben uns schwer getan, beziehungsweise wir haben niemanden gefunden, der als externer Buchhalter oder externe Buchhalterin bereit war, in Kivitendo zu arbeiten. Wir haben niemanden gefunden in Berlin. Und irgendwann sind wir dann zu unserem Steuerberater gegangen und haben das dann sozusagen an den Steuerberater übergeben und er hat an der Stelle mal tatsächlich DATEV aufgemacht. Bei Kivitendo musste ich quasi wie eine Excel-Tabelle noch die Buchhaltung mehr oder weniger, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht runtergebrochen, jede händisch eingeben. In DATEV habe ich sozusagen eine PDF-Datei hochgeladen. Der hat mir das Ganze mit AI, also Machine Learning, schon quasi ausgelesen, hat gesagt, okay, unten links, da finde ich dann den Rechnungsbetrag, das fülle ich dir schon mal aus. Das ist Obi. Obi war ja beim letzten Mal bei dir Konto 2795, dann schlage ich dir das auch schon mal vor. Die ganze Buchhaltung war um den Faktor 10 bis 15 schneller. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich mich dann entscheiden muss, als Open-Sourcer, dass ich sage, okay, on-premises, Kivitendo, Open-Source-Software, gut funktionierende Software und auf der anderen Seite Selbstkosten, Kostenanteile, DATEV kostet mich einen Betrag X pro Monat, ganz klar, aber macht das Ganze zehnmal so schnell und ich finde auch Dienstleister, die damit arbeiten, das ist keine einfache Frage. Videoproduktion, das ist hier DaVinci Resolve von Blackmagic. Lustigerweise auch das Video, was gestern rausgekommen ist. Es gibt natürlich sowas wie KDN Live. Wir arbeiten in der Videoproduktion mit Blackmagic-Kameras, mit 6K-Kameras. Die produzieren 150 Megabytes pro Sekunde in RAW-Dateien. Das kriegt KDN Live. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt öffnen kann, aber das kriegt das nicht verarbeitet. So Sachen wie Masken freistellen. die kriegst du in KDL Live nicht annähernd so gut hin, Farbkorrektur. Das kann Blackmagic 1000-mal besser, das muss man einfach sagen. Das ist keine Schuld von KDN Live, aber es ist halt einfach ein Fakt. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, also mit Blackmagic, ne, da wurde Deadpool mitgemacht, da wurde X-Men mitgemacht, da wurde Kingsman mitgemacht, also das ist Hollywood-grade. Und es läuft unter Linux. Blackmagic Resolve läuft unter Linux. Und die Studio-Version, die ganz große Version, die alle Features enthält, kostet mich einmalig 300 Euro. Einmalig 300 Euro für die ganz große Version. Davon haben wir jetzt 6 oder 7 Lizenzen. Die haben wir mit Resolve 16 damals zum größten Teil noch geholt. Damit haben wir ohne Probleme ein Update auf 17, auf 18 machen können. Alles für einmalig 300 Euro. Man kann natürlich, und das will ich nicht unterschlagen, auch argumentieren, naja, okay, Blackmagic ist primär eine Hardwarefirma. Ne, für die ist die Software sozusagen Gimmick, was sie mit dazugeben. Ja, aber wenn ich mich sozusagen als Geschäftsführer wieder entscheiden muss, sage ich einmal 300 Euro für die Software versus halt eine Software, die mich viel, viel mehr Aufwand kostet an der Stelle. Möchte aber nicht unterschlagen, wenn wir schon in der Videoproduktion sind, gibt natürlich auch Blender. Also wenn ich an 3D-Modeling denke, gibt es sowas wie Maya, wie ist das anders? Ich glaube Cinema 4D oder sowas. Blender spielt ganz vorne mit dabei. Ne? Also da gibt es genug große Projekte, die auch auf Blender setzen. Da gibt es auch eine riesengroße Diskussion darum, weil halt dann die Leute dann halt auch eingeschworen sagen, naja, Maya kann dann doch noch ein bisschen mehr. Aber da sind wir schon an einem Bereich, wo ich sage, Blender spielt schon ganz vorne mit dabei. Was ich bei anderen Sachen, also wie gesagt, KDN Live und DaVinci Resolve, so nicht sehen würde. Gleiches gilt für mich tatsächlich für Grafik. Das ist unsere aktuelle Stellenanzeige, wie ihr sie auch auf der Webseite finden würdet, deswegen habe ich das mal als Beispiel genommen, ist in Inkscape gemacht. Funktioniert grundsätzlich. Aber wisst ihr, wie wahnsinnig es schwer es war, einen Designer bzw. eine Designerin zu finden, die sich bereit erklärt hat, in Inkscape zu arbeiten und nicht in InDesign? Wir haben tatsächlich 6 Monate lang gesucht. Wir haben 6 Monate lang gesucht, bis wir jemanden gefunden haben, der gesagt hat, ich mache dir Inkscape auf und zeichne dir was da drin. Sondern bis wir jemanden gefunden haben, der gesagt hat, ich zeichne dir da drin und das, was am Ende des Tages rauskommt, sieht auch noch professionell aus. Das darf man ja auch an der Stelle nicht vergessen. Und auch da gibt es eine durchaus berechtigte Diskussion darüber, Inkscape versus InDesign, GIMP versus Photoshop. Natürlich, wenn da so jemand wie ich ankommt und was euch in GIMP zusammenstrickt, ich brauche kein Photoshop. Aber ich verstehe das Argument von Profis, die einfach sich Photoshop angucken und sagen, das hat halt einfach viel mehr Features. Das ist ganz klar. Ähnliches Thema Office. Das ist ein Dokument, wir haben unsere Template in LibreOffice, funktioniert, OpenOffice genauso, funktioniert. Ich kann meine Templates damit machen, ich kann mein Template verteilen, ich kann darin schreiben, alles wunderbar. Aber hat jemand mal in einer größeren Organisation Controlling gemacht und das versucht mit LibreOffice Calc zu machen? Das kommt nicht gegen Excel an. Da habt ihr gar keine Chance. Die Features sind nicht da drin, die ihr braucht. Na, und da kann ich auch verstehen, wenn jemand dann sagt, oder klassisches Beispiel Thunderbird und Outlook. Ich habe letztens mit meiner Assistentin mich darüber unterhalten. Für mich reicht ein Thunderbird total aus. Weiß aber auch, ich bin seitdem ich halt irgendwie 19, 20 bin ich halt, also das erste Mal, seitdem ich nicht einen Webclient benutzt habe, bin ich unter Linux unterwegs. Ich kenne im Wesentlichen nichts anderes als Thunderbird. Für mich ist das in Ordnung, ich habe mich daran gewöhnt. Aber es gibt so viele Leute, die aus meiner Sicht, das darf man auch nicht vergessen, sagen, ey, Outlook, die Integration, die ist 10-mal, 20-mal so gut, wie es in Thunderbird tatsächlich der Fall ist. Gerade was Usability an der Stelle angeht. Ich sage nicht, dass es objektiv in allen Fällen so ist. Ich sage nur, wir müssten das halt auch anerkennen. Und damit komme ich tatsächlich zu der finalen Frage aus meiner Sicht, ein bisschen früher als eigentlich beabsichtigt, funktioniert Open Source im Businessumfeld? Und meine Antwort ist, je Infrastruktur, desto ja. In der Infrastruktur können wir. Wir können Infrastrukturen, keine Frage. Aber der Desktop ist ein schwieriger Bereich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie können wir das ändern? Ich kann es euch gar nicht groß sagen. Einzige, was ich weiß und was ich aus meiner eigenen Ambivalenz auch mitbringe, und beide Seiten, die ich sehe, ist, wir müssen mehr miteinander reden. Die Geschäftsführer, die Businessleute, die müssen sich auch auf die Argumente der Techniker einlassen, die ihnen erzählen, hey, du, das geht heute ein bisschen anders, das geht ein bisschen besser. Und auch wir Techniker dürfen auf der anderen Seite nicht sagen, scheiß Kapitalismus, arbeite ich nicht mit. Das ist die Gegenseite dazu. Wenn alle denken, dass die Manager alle nur Vollidioten sind und sie sich nicht mit denen unterhalten, wird es auch keinen Dialog geben. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich dort, und das zeigen die Projekte, wo wir mit dabei sind, die erfolgreich sind, Wenn wir dort sehen, was dort dafür geführt hat, dass es funktioniert, dann ist es, dass alle Seiten miteinander reden. Und das fehlt uns tatsächlich noch. Und damit bin ich am Ende. Dankeschön.
Ja, wenn noch weitere Fragen sind, dann komme ich mal rum mit dem Mikro. Einfach Hand heben. Da vorne.
Ja, also ist weniger eine Frage. Ich bin selbst Gründer und Geschäftsführer von einem Unternehmen. Wir setzen eben auch sehr viel auf Open Source, entwickeln dann Produkte und ich kann eben viele der Punkte da auch sehr bestätigen. Also von daher auch vielen Dank für den Vortrag. Und wir haben eben auch wirklich diesen ganzen Spektrum an Herausforderungen, gerade auch mit dem ERP-System, was du zwischendurch hattest. Und an vielen Stellen funktioniert es eben auch deshalb, sage ich immer, bei uns so relativ gut, weil wir eben auch Softwareentwickler in-house haben, die dann Interesse daran haben und die dann eben so Sachen entwickeln. Also jetzt beispielsweise fürs ERP-System. Das, was wir da verwenden, ist jetzt ein anderes, Dolibar, auch Open Source, hat eben eine super API und dann machen wir eben eine E-Mail-Verarbeitung selbst, werten dann dort die PDF-Dateien aus und das haben wir eben uns selbst in Python alles zusammengeschrieben, aber das kann natürlich jetzt auch nicht eine x-beliebige Firma machen, die jetzt eben da nicht die Techies im Haus hat quasi.
Ja, mit dem Thema API sprichst du natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Also Open Project, wir benutzen Open Project sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben mehrere große Kunden, die Open Project benutzen. Und wir arbeiten mit denen, wir führen die auch teilweise darin ein. Und wie du gerade schon sagst, das Thema API, wir buchen dann unsere Stunden auch, die wir abrechnen. Für uns ist das kein Problem. Am Ende des Monats gibt es einen Cronjob, der läuft dann über API-Call durch alle Open Projects durch, macht eine große CSV-Datei mit allen Abrechnungen und am Ende des Tages macht dann unsere Assistentin sozusagen eine Summenspalte da draus und stellt die Rechnung. Das könnte ich sogar noch weiter automatisieren. Klappt jetzt bei uns nicht, weil wir noch immer relativ viel händisch anfassen müssen. Aber ich könnte eigentlich sozusagen über den API-Call dann direkt sozusagen das irgendwo im Buchhaltungsprogramm reinkippen, wenn ich programmieren kann. Zumindest grundsätzlich programmieren kann, dass ich API-Calls absetzen kann und dass ich die irgendwo sozusagen miteinander verwursten kann über Glucode.
Ich habe eigentlich eine Anmerkung. Und zwar ist es nicht oft so, dass die Leute das einsetzen, das sie gelernt haben und in den Schulen und auch im Studium häufig eben Microsoft-Produkte und Ähnliches eingesetzt wird. Und deswegen ein neues Produkt zu lernen, sich in Oberflächen einzudenken, das braucht erst mal Zeit und Ressource. Mir geht selber so, das, was ich kenne, klar, mache ich mit dem, bevor ich ein neues Produkt einsetze, wo ich nicht kenne, wo ich viel mehr Zeit investieren muss.
Ja, natürlich. Ganz klar. Das ist natürlich so. Es ist noch ein weiterer Faktor, der damit dazu kommt. Den habe ich hier aber einfach ausgeklammert, weil ich damit gerechnet hätte, dass ich die Zeit ein bisschen sprengen würde. Natürlich ist das auch ein Punkt. Aber man muss halt auch sagen, und deswegen habe ich mich bei dem anderen so sklavisch daran gehalten, auf die Features. Es ist halt auch schon so, dass bei den beschriebenen Softwares die Features halt, gerade wenn ich ein bisschen weitergehe, doch in der Regel ein bisschen weitergehend sind.
Wegen dem Bezahlen von den Wartungen, Subscription, hast du gesagt, dass es natürlich ein Problem ist, wenn die Software dann nicht mehr funktioniert mit der Miete. Wie siehst du Modelle, die über Dienstleistungen gehen, also wo ich einen Dienstleistungsvertrag abschließe?
Finde ich viel besser. Ist auch genau, also ich versuche es jetzt mal so herum, damit er nicht mehr rumlaufen muss, ist genau der Weg, den wir ja letztlich am Ende des Tages als Firma auch gehen. Wenn wir ein HPC-Cluster irgendwo verkaufen, dann kriegen wir einmal eine Summe X dafür, dass der Kunde sozusagen den aufgesetzt bekommen hat. Und natürlich freuen wir uns auch über einen Wartungsvertrag. Wir haben das ganz viel, dass die Kunden dann ihre Systeme bei uns am Monitoring anbinden. Dafür gibt es dann eine Summe X am Ende des Tages. Dafür, dass wir X Stunden inklusiv haben und dann sich jemand aus dem Team regelmäßig mit denen zusammensetzt. Aber der wichtige Punkt ist, würde der Kunde aufhören, würde das Ganze nochmal weiterlaufen. Das ist das, was ich eben im Vergleich mit dem Handwerker meinte. Das ist so ein bisschen wie die Therme, die ich bei dir einbaue. Es ist deine Therme. Wenn ich einmal im Jahr vorbeikomme und gucke, läuft da alles noch rund, ist das in Ordnung. Wenn ich aber tatsächlich aufhöre und auch wenn ich tatsächlich aufhöre, eventuell zu existieren, weil ich gegen einen Baum gelaufen bin oder sowas, dann kannst du trotzdem deine Therme noch weiter benutzen. Ich finde das das beste Modell als Kompromiss, das es überhaupt gibt. Es gibt natürlich nur ein Problem, die sich da für den Hersteller ergibt. Das ist Freiwilligkeit. Ich muss sozusagen, bei uns im System klappt das, weil wer sich für 1 Million Euro ein HPC-Cluster kauft, der möchte auch, dass das Ding funktioniert. Und da sind dann die paar hundert Euro, die im Monat noch da oben top kommen für die nächsten Jahre, das geht in der Nachkommastelle unter. Das ist dem quasi egal aus Finanzsicht. Wenn ich aber natürlich mich entscheiden kann, ob ich jetzt sozusagen ein Open Project, um jetzt mal in dem Beispiel zu bleiben, installiere und selber installiere, oder ob ich mir sozusagen die Version mit Wartung hole, die, wenn die Software einigermaßen gut ist, seien wir mal ehrlich, wie häufig muss ich da anrufen? Also wir haben bisher einmal ein Ticket bei Open Project aufgemacht und das war auch eher ein Feature-Request als jetzt tatsächlich ein Wartungsding. Habe ich natürlich ein riesengroßes Problem als Firma. Weil, also das heißt, ja, finde ich geil, aber ich verstehe auch, wenn Unternehmen sagen, dabei kommt uns nicht genug rum.
Ich hätte eine Frage.
Wo bist du?
Hier. Ist es ein Problem, dass quasi im Open-Source-Bereich die Innovationszyklen auch zu schnell sein können? Also gerade jetzt JavaScript-Apps oder das Ersetzen von Desktop-Apps. Wir wollen weg vom Desktop, funktioniert nicht mehr gut. Wir wollen jetzt eine webbasierte Version haben und dann auch noch gleich eine App machen mit React Native oder irgendwelchen Web-Technologien. Dass das quasi... Das, gerade da sind die Innovationszyklen sehr schnell und was man jetzt vor 2 Jahren programmiert hat, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil das Tooling ganz anders ist und die Entwickler haben das Unternehmen verlassen und der Experte ist nicht mehr da. Ist das ein Problem, dass das ein Unternehmen dann sagt, nee, das machen wir nicht mehr, das haben wir einmal probiert, das war ein Flop?
Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob es ein Problem ist, aber der erste Gedanke, deswegen grinse ich auch so ein bisschen mit dabei, ist, ich kann mir das durchaus vorstellen, das ist so ein bisschen öffentliches ADHS, ne? Also wir suchen uns immer neues Spielzeug und es gibt was Neues, was richtig geil ist, also lassen wir das Alte jetzt sozusagen sein und wir gehen ans neue Projekt dran, wir gehen mit einem neuen Weg voran und es ist ja natürlich auch viel interessanter, sich an Neues mit neuen Paradigmen an ein Projekt dran zu sehen, ein geiles neues Projekt, als jetzt nun den, Kernel 2.6.32 noch zu maintainen und da sozusagen noch einen Bugfix für alte Software zu machen. Und wenn ich was freiwillig mache, dann gehe ich natürlich freiwillig auch eher zu den Sachen, die mir gerade Bock machen. Ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es durchaus sein kann, dass du nicht Unrecht hast.
Ich muss mal ganz kurz in die Bresche schlagen aus dem Blickwinkel eines Open-Source-Unternehmens, was so ein Subscription-Modell hat. Also ich kann das nachvollziehen, warum das doof ist aus Unternehmenssicht, wenn man es eben nicht mehr macht. Aber aus Sicht des Open-Source-Unternehmens ist es total tragisch, wenn man keine Security-Updates liefern kann, wenn die Leute das eben nicht machen. Weil wenn dann was schief geht, nicht in so einem geschlossenen Unternehmen, sondern eben wenn andere Kunden die Software nutzen, also in meinem Fall eine Shop-Software, dann kriegen wir die Tresche, wenn da die Security nicht stimmt. Also ist der Shop hackbar, sind die Kreditkartendaten offen? Also wir sind davon abhängig, dass unsere Kunden eben die Security-Updates ziehen und das tut nicht jeder. Und deswegen ist das Subscription-Modell manchmal auch für den Betreiber notwendig, um die Software zu schützen und auch das eigene Unternehmen zu schützen.
Unterschreibe ich zu 100%. Es ist nicht so, dass ich eure Perspektive nicht verstehen würde. Bitte missversteht mich da nicht. Das ist die Ambivalenz, über die ich gerade spreche. Ich verstehe das. Und ich glaube, wäre ich in deiner Position oder in eurer Position, wir würden genau das Gleiche machen. Und das ist sozusagen das Problem an der ganzen Geschichte. Es ist für uns doof und ihr habt sozusagen als den einzigen Weg, Pest versus Cholera, sozusagen als den weniger schlimmen Weg sozusagen für euch identifiziert. Das verstehe ich als Geschäftsführer zu 100%. Bitte missversteht mich da nicht. Und es ging auch niemals darum, irgendjemandem hier Kloppe zu geben. Es ging nur darum zu sagen, aus meiner Perspektive als Verantwortlicher einer Organisation, die das dann nutzt, finde ich das doof. Und einen Punkt muss ich aber tatsächlich noch technisch sagen. Du sprichst gerade von Security Updates wieder, nicht von Feature Upgrades. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die meisten punchen das Ganze nur noch in eine neue Versionsnummer. Okay, gut.
Ja, eine Frage. In deinen Beispielen hattest du zum Schluss relativ viel auf Features abgestellt. Inwieweit spielt denn Stabilität eine Rolle? Also könntest du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen? Also Stabilität von Software proprietär versus Open Source.
Da gibt es einen großen, großen Nachteil für Open Source. Es funktioniert. Wann habt ihr das letzte Mal ein KVM kaputt bekommen? Also, ob absichtlich oder unabsichtlich. Es funktioniert einfach. Das ist an vielen Stellen, also gerade bei Infrastrukturgeschichten, gerade Sachen, die wirklich im Mainline-Kernel sind oder sowas. Das funktioniert doch. Der Quark funktioniert das. Und was die Desktop-Software angeht, ich habe das Gefühl, persönlich nimmt sich das nicht viel. Also da, ich sehe persönlich keinen großen Unterschied. Okay, DaVinci Resolve tritt gegen Adobe Premiere an, weil Adobe Premiere ist jetzt nun wirklich in der Videoschnittbranche bekannt für startest du, stürzt es ab. Das ist so, ne, das ist ein Extrembeispiel, aber ich habe das Gefühl, so übers Mittel, aus meiner persönlichen Perspektive, aber das ist jetzt wirklich nur so ins Blaue hinein, ich habe das Gefühl, die beiden nehmen sich nicht. Also ob ich jetzt Open Source oder ob ich tatsächlich Closed Source habe, die Stabilität ist in beiden Fällen, wenn ich aus der Infrastruktur rausgehe, eigentlich relativ ähnlich. Mal gewinnen die eine, mal die andere, mal ist die eine im Typ besser, mal die andere. Und in der Infrastruktur, ja klar, Linux, BSD funktionieren, die kriegst du nicht kaputt. Aber damit kriege ich dann auch kein Subscription-Modell wiederum verkauft, weil wenn ich das Ganze sozusagen so im Grundsatz schon funktioniert, ja, dann warum soll ich noch Cash dafür ausgeben? Ausnahmen sind die, und das sind die ganz kleinen, da zählen teilweise Kunden von uns damit dazu, die sagen, okay, ich zahle noch was on top, weil ich beispielsweise Teil der kritischen Infrastruktur bin oder weil ich Garantieversprechen jenseits der 99,99% abgegeben habe und Penale bekomme, dann zahle ich gegebenenfalls, weil ich es mir nicht leisten kann, dass ich halt mehr als 3 Stunden Downtime habe. Aber das ist, sagen wir mal ehrlich, nur ein wirklich kleiner Teil der Unternehmen. Für die meisten Unternehmen, ja, dann ist halt für eine halbe Stunde dann die Server offline, ja, dann starte ich sie halt wieder neu. Na, also das ist ein sehr, sehr schwieriges Ding, aber ja, ich würde sagen, gefühlt pari pari.
Du hattest vorhin die Spendenproblematik angesprochen, auch gerade im Kontext von kleineren Projekten. Was sind deine Einschätzungen zu so Pay-What-You-Want-Modellen, also Modellen, in denen der Kunde oder die Kunden am Ende bestimmen, was sie eigentlich bezahlen wollen?
Jetzt ist die Frage, wen fragst du? Fragst du gerade den Techniker oder fragst du den Geschäftsführer?
Am besten beide.
Ich finde Pay-What-You-Want schwierig. Und ich finde Pay-What-You-Want aus einem Grund schwierig, ähnlich wie Spenden. Sie zementieren Hierarchie. Sie zementieren die Hierarchie, dass du als Entwickler von mir abhängig bist. Also nicht, dass es einen fairen Austausch gibt, du zahlst mir eine Rechnung, es gibt halt sozusagen, ne, du kriegst von mir ein Produkt und es gibt halt eine Summe 27,95 € darunter, sondern du entscheidest und ich hänge auf einmal wieder an deiner Nadel. Und das finde ich als Open-Sourcer auch wiederum eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil ich davon abhängig bin, dass der andere gnädig auf mich herabblickt und sagt, ich gebe dir x Euro. Aus Firmensicht muss ich tatsächlich sagen, finde ich das noch schwieriger. Weil wenn du halt, also ich bin jetzt Techniker in mir, aber wenn du mir die Wahl lässt, zu sagen, so nach dem Motto, du kannst dich frei entscheiden, irgendwie 5 € zu bezahlen oder 50 € zu bezahlen, was mache ich denn als Unternehmen? Wie soll ich denn als Rechenzentrumsleiter, meinem CTO, meinem CEO, meinem CIO, egal wem, rechtfertigen, dass ich mehr Geld aus der Firma ausgegeben habe, als ich müsste? Das ist ein ganz schön schwieriges Ding an der Stelle. Leider.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann noch einen weiteren schönen Verlauf vom Rest des Tages. Tschüss.